Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Dina Netz im Studio, guten Tag. Heute zur Abwechslung die Büchermarkt-Themen einmal von hinten nach vorn. Gegen Ende der Sendung nehmen wir Jonas Jonassons Bestseller »Der Masai, der in Schweden noch eine Rechnung offen hatte«, rassismuskritisch unter die Lupe. Davor stellen wir das neue Buch des Schweizers Daniel de Roulet vor, das »Brief an meinen Vater« heißt, irritierenderweise aber den Tod der Mutter zum Erzählanlass hat. Und zuerst 100. Geburtstag. Clarice Lispector wurde am 10. Dezember 1920 als Tochter jüdischer Eltern in der Ukraine geboren. Sie wuchs in Brasilien auf, arbeitete als Lehrerin und Journalistin und war als Schriftstellerin erfolgreich. Clarice Lispector starb 1977 und in Deutschland hat der Schöffling Verlag sie seit dem Gastlandauftritt Brasiliens 2013 wiederentdeckt. Dort sind zwei Romane und eine Biografie von Benjamin Moser erschienen, darunter der vielbeachtete Debütroman »Nahe dem wilden Herzen«. Im Penguin Verlag erscheinen jetzt die Erzählungen von Clarice Lispector, herausgegeben von Benjamin Moser. Der erste Band, »Tagtraum und Trunkenheit einer jungen Frau«, ist vor einem Jahr herausgekommen und jetzt zum Jubiläum der zweite Band »Aber es wird regnen«. Luis Rubi übersetzt die Texte von Clarice Lispector ins Deutsche. Ich habe ihn gefragt, Herr Rubi, was für Erzählungen liegen jetzt in »Aber es wird regnen« vor?
Die beiden Erzählbände, die das gesamte Erzählwerk von Clarice Lispector umfassen, sind chronologisch geordnet. Das heißt, während man im ersten Band ihre frühen Erzählungen hat, dann bis hinein in die frühen 60er Jahre, geht es jetzt bis zu den späten Erzählungen und ein paar nachgelassenen Mitte der 70er Jahre. Es ist eine relativ große Bandbreite, wie man sie auch schon im ersten Band hat. Vieles vom Stil her, von der Art erkennbar, der Autorin zuzuordnen, aber darin eben breit gestreut. Ein großer Unterschied zum ersten Band ist ein Buch mit Erzählungen mit dem Titel »Der Kreuzweg des Leibes«, der nämlich zum Teil aus Auftragsarbeiten besteht und sehr gemäßigt erotischen Inhalts ist in einigen Erzählungen. Also für unsere heutige Wahrnehmung auf jeden Fall sehr gemäßigt, für die Autorin und für das damalige Umfeld, was durchaus kritisch oder skeptisch kommentiert wurde. Sie macht wieder was ganz Ureigenes daraus und ich finde das auch eine sehr schöne Abrundung gegenüber den anderen Sachen von ihr.
Was sind denn die großen Themen, wenn man überhaupt 44 Geschichten, die in diesem Band zusammenkommen, thematisch zusammenfassen kann?
Es sind zum Teil, wie mir scheint, auf Kindheitserinnerungen basierte Texte, die ich persönlich sehr mag. Das beginnt gleich am Anfang mit »Heimliches Glück«. Es sind einige Geschichten, die dann eher in einem Umfeld wie Rio de Janeiro 60er Jahre spielen, wo die Autorin damals lebte. Sie hat damals auch sogenannte Chronikas geschrieben, also wöchentliche Zeitungskolumnen. Und da gibt es auch Querverbindungen zwischen den Erzählungen und diesen aus dem Alltag schöpfenden Texten. Es sind sehr unterschiedliche Hauptfiguren, von einer Striptease-Tänzerin über eine einsame 30-Jährige bis hin zu eben auch Kindern in den Erinnerungen. Es gibt recht abstrakte Geschichten, in denen meinetwegen eine knappe Studie zum Thema Pferde die Autorin mehr oder minder aus ihrem eigenen Werk Stellen aufgreift, in denen Pferde auftauchen. Eine Figur, die offenbar wichtig ist und das zitiert und kommentiert. Es gibt Stellen mit Hennen oder Hühnern, die auch wiederum eine merkwürdige Präsenz im Werk der Autorin sind. Oder dem Bericht vom Ding, wo es um einen Wecker geht. Also es ist wirklich breit gestreut. Und ich tue mir schwer, das auf einen Nenner zu bringen. Ich glaube, den gibt es auch nicht thematisch. Was es als gemeinsamen Nenner gibt, ist die Wahrnehmung, die immer sehr offen ist, die sehr vieles zulässt und die auch in verschiedene Richtungen geht. Wahrnehmung von Seelenzuständen, Wahrnehmung von sinnlichen Details, von scheinbar unbedeutenden Details der Alltagswelt. Und das aber ist sehr intensiv. Und das ist für mich eigentlich der Kern, aus dem heraus sich alles entwickelt.
Es sind 44 Geschichten auf 288 Seiten. Da braucht man nicht lange zu rechnen, Herr Rubi, um zu verstehen, dass viele davon auch kurz und sehr dicht erzählt sind. Wie erzählt Clarice Lispector?
Sie geht sehr oft direkt in den Gegenstand rein, in die Erzählung rein. Es hat fast, das ist vielleicht auch zum Veranschaulichen, wie solche Kolumnen funktioniert haben, einen alltäglichen Plauderton. Ich gebe ein Beispiel. Da beginnt eine Erzählung mit dem Satz, Manchmal, wenn ich eine Person zum ersten Mal sehe und etwas Zeit habe, sie zu beobachten, werde ich zu ihrem Fleisch und tue damit einen großen Schritt, um sie kennenzulernen. Oder ihr Name war Eremita, sie war 19 Jahre alt, Vertrauen im Gesicht, einige Mitesser. Wo lag ihre Schönheit? Also es ist ziemlich unmittelbar, wie sie normalerweise erzählt, vor allem wenn es eben eine klassische Erzählung ist mit einem narrativen Inhalt. Die abstrakten Erzählungen funktionieren ein bisschen anders.
Clarice Lispector zu übersetzen, ist das eine große Herausforderung?
Auf jeden Fall. Also weil es eben sehr ungewöhnlich ist und weil gerade auch von den inneren Zuständen und Befindlichkeiten der Figuren her nichts Erwartbares kommt, sondern eher Dinge, die einen überraschen, die auch komplex sind, die uneindeutig, ambivalent sind. Und das ist dann auch die Sprache. Man hat häufig Wörter, die in eine verschiedene Richtung gehen können, wo man nachdenken muss, nicht nur, wie verstehe ich das selber, sondern vielleicht auch, wie kann ich was Offenes finden auf Deutsch, so offen wie im Original, damit auch hier Leser diese Offenheit drin finden und sich Verschiedenes vorstellen können.
Das sagt Luis Rubi, der Übersetzer von Clarice Lispector. Der zweite Band ihrer Erzählungen liegt unter dem Titel Aber es wird regnen im Penguin Verlag vor. Herausgegeben hat ihn Benjamin Moser, der auch eine Lispector-Biografie geschrieben hat. Sie und zwei Romane von Clarice Lispector hat der Schöffling Verlag veröffentlicht. Mein persönliches Lieblingsbuch im Jahr 2017 stammte vom Schweizer Autor Daniel de Roulet. 10 unbekümmerte Anarchistinnen hieß es und erzählte von eben solchen, von 10 Frauen, die Ende des 19. Jahrhunderts nicht weiter als Uhrmacherinnen im Schweizer Jura schuften wollten. Sie wandern auf der Suche nach einem herrschaftsfreien Leben nach Südamerika aus und trotzen zahllosen Widerständen. Diese freiheitsliebenden Damen haben mich damals sehr beeindruckt. Jetzt hat Daniel de Roulet ein schmales autobiografisches Buch vorgelegt, Brief an meinen Vater. Der Titel überrascht erst einmal, denn Schreibanlass für das Buch war der nahende Tod der Mutter. Nora Zucker sagt, warum der Titel trotzdem passt.
Die schwerkranke Mutter von Daniel de Roulet will mit Exit, einer Schweizer Vereinigung für humanes Sterben, aus dem Leben gehen. Das Todesdatum wird festgelegt. Für den Sohn beginnen damit der zähe Zustand des Wartens und der Versuch einer vorgezogenen Trauer. Als Bewältigungsstrategie schreibt er jeden Tag einen Brief an seinen toten Vater. Dieser war ein calvinistischer Pfarrer. Gegen Atheisten war sein Argument, aber was ist mit dem Sterben? Daniel de Roulet will nicht nur das Sterben und die Religion mit seinem Vater verhandeln, sondern auch aufschlüsseln, wie es war, als Kind eines Pfarrers aufzuwachsen. De Roulet gelingt in kurzen Sätzen und sorgfältig gestalteter Sprache eine Befragung, ein Gespräch mit seinem toten Vater über den angekündigten Tod der Mutter. Man fragt sich schnell, warum spricht der Sohn in seinen Briefen zum toten Vater, wenn die Mutter noch lebt und man ihre Geschichte erzählen könnte? Hier zeigt sich das Problem des literarischen Konzeptes. Der Sohn schreibt dem Vater als Strategie der Bewältigung. Es ist nicht auszuhalten, dieses Warten auf den angekündigten Tod der Mutter. Also findet der Sohn im Briefeschreiben einen Umgang mit der Zeit. Nur wäre doch genau dieser Moment der, von der Mutter zu erzählen. Das Leben des Vaters gab offensichtlich mehr Stoff her. Er stand in der Öffentlichkeit, er war der Mann nahe an der Religion, die Mutter war lediglich die Frau des Pfarrers. Daniel de Roulet entscheidet sich also klar gegen das noch Lebende gegenüber, die Mutter. Er sucht das Gespräch mit einem fiktiven, Toten gegenüber.
Du bist im Ersten Weltkrieg geboren, ich im Zweiten. Deine Mutter war fromm. Dieses Wort hast du immer besonders betont. Ihre Gläubigkeit war dir zu aufgesetzt. Im Krieg warst du zunächst Pfarrer in der Haute-Savoie. Darauf müsste man noch einmal zurückkommen. Dann wurdest du in eine jurassische Uhrmachergemeinde gewählt. Dort bin ich mit 2 Schwestern und einem Bruder aufgewachsen. Ich war der Älteste.
Hier zeigt sich die Schwierigkeit der Texttorte Brief. Ohne diese biografischen Ausführungen zum Vater wüssten wir Leserinnen zu wenig. Doch niemals würde de Roulet wirklich so mit seinem Vater sprechen und ihm Dinge erzählen, die dieser über sich weiß. Und dann tritt die Mutter doch in den Mittelpunkt. An ihrem Krankenbett spielt die Erzählung nur am geplanten Todestag. Aber auch diesen Bericht hält de Roulet auf Distanz. Er schreibt, deine Frau und nicht Mutter, und erzählt dann, wie alle Telefone ausgeschaltet werden, wie vermeintlich ungezwungen miteinander gesprochen wird, das Prozedere mit Exit und der Polizei. Den hochemotionalen Moment des Sterbens erzählt er für den Vater ganz technisch.
Die beiden Frauen betten sie sanft. Die beiden Männer schauen gebannt zu. Unser Vetter mit dem Auge des Mediziners, ich mit der verschnürten Kehle des Sohnes. Eine Minute später liegt sie da, als schliefe sie, schnarcht zweimal laut. Noch 30 Sekunden, die mir ewig erscheinen. Frau H. warnt uns leise, jetzt kann ein lauter Seufzer kommen. Doch der Seufzer kommt nicht. Der Mund bleibt leicht geöffnet. Frau H. legt ihren Finger an die Halsschlagader. Sie hat ihren Frieden.
Wie der Sohn Daniel den Vormittag des Sterbens erlebt, erfahren wir nicht. Die Mutter und ihr Sterben bleiben einzig Auslöser für den Brief an den Vater. Der Sohn lobt ihn für dessen Aufgeschlossenheit, seine Hilfe im Haushalt, seine Gleichbehandlung von Töchtern und Söhnen. In einer theologischen Debatte hättest du ohne weiteres eingeräumt, dass Gott womöglich eine Schwarze ist, schreibt de Roulet. Nicht ohne Stolz betont er, dass sein Vater, der Pfarrer, sich für die Abschaffung der Apartheid in Südafrika engagierte. Der Vater wird heroisiert. Der Titel »Brief an meinen Vater« erinnert an Kafkas »Brief an den Vater«. Das Programm der beiden Texte könnte unterschiedlicher nicht sein. Während Kafka scharf und schonungslos mit seinem Vater abrechnete und sich selbst dabei bis ins Intimste sezierte, begegnet Daniel de Roulet seinem Vater mit Verehrung und zeigt von seinem eigenen Inneren beinahe nichts. Unbestritten ist das schmale Büchlein von Daniel de Roulet eine sehr aktuelle Auseinandersetzung mit dem Freitod. Dass man die Frage nach dem Sterben nur mit den Fragen nach dem Leben stellen kann, zeigt de Roulet ganz plastisch. Literarisch bleiben aber viele Fragen offen.
Die Meinung von Nora Zucker über den Brief an meinen Vater von Daniel de Roulet. Maria Hoffmann d'Artevel hat das Buch aus dem Französischen übersetzt. Es ist im Limmat Verlag erschienen. Jonas Jonasson, dieser Name steht für Bestseller wie »Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand«. Auch Jonassons fünfter Roman, »Der Masai, der in Schweden noch eine Rechnung offen hatte«, steht seit Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste. Die Geschichte dreht sich um zwei Gemälde von Irma Stern, der realen deutsch-jüdischen Expressionistin, die diese Bilder während ihres Exils in Kenia malte. Ein rechtsradikaler, frauenfeindlicher und rassistischer Kunsthändler in Schweden will diese millionenschweren Bilder nun zu Geld machen. Und ein Quartett wohlmeinender Menschen versucht das zu verhindern, darunter ein Masai aus Kenia. Der Klappentext kündigt die Geschichte als wunderbar verrückt und respektlos komisch und als Kulturclash der Extraklasse an. Die Literaturkritik bescheinigt dem Buch mitreißenden Witz, pures Vergnügen, fröhlichen Irrsinn hinter jeder Ecke und nennt den Roman hintergründig. Birgit Morgenrath hat Jonas Jonassons Masai, der in Schweden noch eine Rechnung offen hatte, ein bisschen anders gelesen.
Wenn Jonas Jonasson mit seinem neuen Roman Rechtspopulismus, Migranten und Kunstfeindlichkeit aufs Korn nehmen will, wie Teile der Literaturkritik befinden, ist ihm das kaum gelungen. Denn die zentrale Figur, Ole Mbatian von der Bevölkerungsgruppe der Masai im Süden Kenias, ist zwar ein freundlicher, neugieriger Plauderer, offen und ehrlich, aber vor allem verkörpert er eins der ältesten Klischees über Afrikaner. Er ist ein unwissender, total naiver Mensch, ein tumber Hinterwäldler. Dieser Eindruck wird auch nicht dadurch gemildert, dass der Autor anfangs den Häuptling in Oles Dorf dafür verantwortlich macht. Dieser habe die Moderne wie etwa Strom verboten, erzählt er.
Wir sind nicht für übermäßiges Interesse an neumodischen Dingen bekannt, weil wir nämlich einen halb zahnlosen Dickschädel zum Häuptling haben.
Häuptling. Seit fast 20 Jahren werden Begriffe wie dieser als rassistisch disqualifiziert, wie die Bayreuther Literaturwissenschaftlerin Susanne Arndt in ihrem Standardwerk »Afrika und die deutsche Sprache« erklärt.
Viele heute gebräuchliche Begriffe zu Afrika im weitesten Sinne haben eine kolonialistisch geprägte, rassistisch wirkende Bedeutungsgeschichte, die immer noch zum Ausdruck kommt.
Mit dem europäischen Wort Häuptling ignorierten die Kolonisatoren bewusst die politischen Strukturen und Eigenbezeichnungen der Kolonisierten. Die Herkunft des Maasai aus der afrikanischen Wildnis ist zudem ein plumper Trick, um etliche schlechte Witze auf Kosten des Afrikaners zu machen.
So reist Ole Mbatian lediglich mit seinem traditionellen Umhang und Sandalen bekleidet plus Wurfkeule in den schwedischen Winter. Er kennt weder Pässe noch Visa, weder Flugzeuge noch Flughäfen.
Und wundert sich, als ihm die Security in Stockholm seinen Speer und sein Messer abnimmt.
Warum? Fragte der Maasai. Weil sie andere gefährden können, sagte der Mann von der Security. Warum sollte ich sie denn sonst dabei haben? Die Leute wurden immer merkwürdiger, je weiter er von zu Hause wegkam.
Selbst Geld ist dem Afrikaner fremd. Bei ihm zu Hause wird mit Kühen bezahlt. Ein extrem plattes Vorurteil, das sich durch den ganzen Roman zieht. So kennt Ole Mbatian auch keine Kreditkarten, wörtlich Plastikkärtchen.
Sie waren wie ein Zahlungsmittel und doch auch wieder nicht. Offenbar behielt der Käufer die Karte, ohne dass sich der Verkäufer darüber ärgerte.
Als der Kenianer aufgrund seines ständig missverständlichen Verhaltens in Stockholm in Untersuchungshaft landet,
will er den Polizisten auf beide Wangen und die Stirn küssen und freut sich über seine Zelle als bequemes Zimmer plus Abendessen.
Selbstredend zeigt sich die unzivilisierte Herkunft des Afrikaners auch in quasi natürlicher Rohheit. Ole Mbatian, mehrfacher Dorfmeister im Keulenwurf, tötet versehentlich seinen Gegenspieler, den gierigen Kunsthändler, als er ihm aus weiter Entfernung einen Holzhammer an die Schläfe schleudert. Eigentlich wollte er ihn nur zu Fall bringen. Reaktionär ist bei Johansson auch der Blick der Maasai-Männer auf ihre Frauen.
Neben seiner großen Kuhherde besaß Ole 3 Hütten und 2 Frauen. Beim Häuptling verhielt es sich genau umgekehrt, 2 Hütten und 3 Frauen. Ole war schleierhaft, wie das gut gehen sollte.
Glasklar ist dagegen, welches Geschlecht der Polygamist bei seinen Nachkommen bevorzugt. So quält ihn,
dass er 4 Kinder mit seiner ersten Frau und 4 mit seiner zweiten hatte, 8 Töchter und nicht einen einzigen Sohn.
Das kann der Medizinmann nicht beeinflussen. Dafür aber kann er, Zitat, ausufernden Kindersegen behandeln. Auch dies ein uraltes Vorurteil, der triebhafte Afrikaner, dem die Frauen zu Diensten sein müssen. So verkündet das Oberhaupt in Ole Mbatians Dorf.
Der Gast solle sich aussuchen, bei welcher Frau er nächtigen wolle. 2 der 3 hatten bereits Interesse bekundet. Die dritte wäre sicher auch nicht abgeneigt, wenn man etwas mit Zuckerbrot und Peitsche nachhalf.
Soll das ein Witz sein? Zu allem Überfluss bedient Jonas Jonasson auch noch das abgedroschene Bild vom technikfremden Wilden. Seine Bewunderung für Rolltreppen wird zum albernen Running Gag. So gerät der Feel-Good-Roman zum abgedrehten Klamauk. Jonas Jonasson, der sich, so sagt er, ernsthaft um den Zustand der Welt sorgt und Afrika bewundert, tappt in eine böse Falle. Die seinem Stil eigene ironische Überzeichnung seiner Figuren, scheinbar naiv, aber lebensklug, macht in diesem Falle aus dem Afrikaner eine lächerliche Witzfigur. Das bezeichnen WissenschaftlerInnen eindeutig als rassistischen Sprachgebrauch. Dass der Roman trotzdem zum Bestseller wurde, ist daher bestürzend. Offenbar sind die zunehmend rassismuskritischen Diskurse hierzulande einem großen Teil der Leserschaft nach wie vor fremd. Rassistische Klischees können anscheinend an die Vorurteile der Lesegemeinde andocken und als humorvoll rezipiert werden. Und das in Zeiten von Black Lives Matter, in denen schwarze Menschen weltweit ihrer Wut über Alltagsdiskriminierungen Ausdruck verleihen. Und zu diesen Diskriminierungen gehört ganz zentral die Sprache.
Birgit Morgenrath über Jonas Jonassons Bestseller »Der Maasai, der in Schweden noch eine Rechnung offen hatte«, und über die rassistischen Klischees, die darin reproduziert werden. Astrid Arz hat den Roman aus dem Schwedischen übersetzt. Er ist bei C. Bertelsmann erschienen. Und Sie können gleich in Schweden bleiben, wenn Sie mögen. Um 16.30 Uhr beginnt dort die feierliche Verleihung der Nobelpreise, darunter auch die des Literaturnobelpreises an die US-Amerikanerin Louise Glück. Dieses Jahr natürlich ohne Publikum, dafür digital. Die Zeremonie findet im Stockholmer Konzerthaus statt, mit Schalten zu den Preisträgerinnen und Preisträgern. Und sie wird unter anderem auf Nobelprize.org im Netz übertragen. Sie können aber auch weiter Deutschlandfunk hören, noch besser. Jetzt folgen die Nachrichten und danach ein Thema in Forschung aktuell. Wissenschaftler haben die gesamte von Menschen produzierte Masse gewogen. Das Ergebnis erfahren Sie hier ab 16.35 Uhr. Und das war's vom Büchermarkt. Im Studio war Dina Netz.